Fröhe.
Oder die beklemmenden Zeichen von Untermoos. Ein Verbrechen, ein Held, ein Eissalon.
Auf, ihr Turteltäubchen! Eine Stimme wie eine Kirchenglocke dröhnte irgendwo oben durch die Luft. Tatsächlich hatte Andi gerade eben noch von einer Kirchenglocke geträumt. Oder reimt er sich das im Nachhinein so zusammen? 8.30 Uhr, dies ist Ihr letzter Weckruf! Die Stimme gehörte Reinhold. Andi schlug die Augen auf. Er sah eine grün lackierte Tischplatte von unten. Steinhart gewordene Kaugummis klebten daran. Überall klebten Kaugummis an den Tischplatten, locker gestreut, nach einem undurchschaubaren, weil nicht vorhandenen Konzept. Oder hat das doch ein Künstler gemacht? Dachte Andi. Na, was hat euch denn hierher getrieben? Von unten wirkte Reinhold noch kolossaler als sonst. Er grinste. Bettina zog ihre Hand von Andis Bauch. Wie lange hatte sie da wohl gelegen? Wie viele Sekunden, Minuten oder gar Stunden? Naja, also weißt du, sagte Andi, ist ja auch egal. Befrage nie den Flug der Turteltäubchen. Reinhold lachte. Wollte was frühstücken, ich war gerade am Markt. Das ist schon fantastisch, dachte Andi. Reinhold liebt einfach das pralle Leben. Und er liebte Reinhold. Jedenfalls in diesem Moment. Irgendwann im Lauf der sternenklaren Nacht hatten sich Andi und Bettina aus der Ankerburg gewagt. Andi hatte gedacht, es wäre am sichersten, ins Fröhr zu gehen und dort zu besprechen, was sie nun tun sollten. Sie waren allerdings sofort eingeschlafen und immer weiter unter die Tische gerutscht. Reinhold tischte Früchte auf. »Die sind fürs Künstlerbuffet heute Abend«, dröhnte er. »Aber wer weiß, wie viele Leute da überhaupt kommen. Der Deutsche Literaturpreis von dem Schwöd ist ja auch schon 12 Jahre her.« Noch nie hatte Andi so gern Vitamine zu sich genommen. Noch nie hatte er es so genossen, dass sich wieder so etwas wie Frische in ihm breit machte. Und noch nie hatte er eine Person so genossen, die ihm gegenüber Mangos und Himbeeren in sich reinstopfte. Obwohl, so wirklich stopfte Bettina nicht. Sie aß eher zaghaft. Es ging ihr nicht gut. In ihrem Kopf rumorte es. Andi sah es ihr an. Reinhold war Eis abfüllen gegangen. Andi seufzte. »Wir müssen zur Polizei gehen«, sagte er. Bettina schwieg. »Wir müssen Domenico antworten«, sagte Andi. Bettina sagte nichts. »Wir müssen rausfinden, wo er steckt«, wollte Andi sagen, aber da beendete Bettina ihr Schweigen. »Mertens war im CC«, sagte sie. »Hast du das nicht gesehen? Mein Chef war im CC. Der weiß alles, fucking Scheiße. Der weiß alles. Ich muss nachdenken.« Andi hatte das nicht gesehen. Er verkniff sich die Bemerkung, dass sie nun schon seit einiger Zeit nachzudenken schien und dass sie das offensichtlich nicht weiterbrachte. Er erinnerte sich an die Bettina aus der Schulzeit. An die Bettina, die Referate hielt über Recht und Gerechtigkeit und darüber, dass das nicht dasselbe war. Über internationale Handelsbestimmungen. Über die Steuervermeidungsstrategien des Multitrilliardärs und Online-Kaisers Ingui Trapp. Andi konnte sich nicht erinnern, dass sie sich gegen diese Strategien ausgesprochen hatte. In Deutsch hatte sie die Referate gehalten, in Geschichte. Niemand hatte sie zu diesen Themen gezwungen. Ja, Andi erinnerte sich, dass er öfter mal gedacht hatte, eigentlich seien die Referate doch fehl am Platz. Aber Bettina hatte die Referate mit einer derartigen Bestimmtheit gehalten, mit derartigem Detailwissen und derartiger Ignoranz der Tatsache gegenüber, dass andere das durch und durch langweilig finden könnten, dass sich jegliche Kritik daran verbot. Andi erinnerte sich an die Bettina, die ihr Studium zack zack durchgezogen hatte, an die Bettina, die mit einem Andi gänzlich fremden Ehrgeiz ausgefüllt war, was Andi toll gefunden hatte. Unheimlich, aber toll. Dann hatte sich Bettina Zachi geangelt, einen erfolgreichen Bauingenieur, der 10 Jahre älter war als sie, während Andi gelegentlich in Emo-Punk-Kellern herumschmuste. Andi fragte sich, ob er früher auf die kurz aufschießenden Eindrücke hätte hören sollen, dass der Ehrgeiz und die Unheimlichkeit vielleicht nicht hundertprozentig zu seiner Bewunderung für Bettina passten. Er fragte sich, ob das Nicht-Hören auf diese Eindrücke sich jetzt rächen würde, ob es zurückkommen würde, um einen Keil zwischen ihn und Bettina zu treiben. »Lass uns noch abwarten«, sagte sie. »Wir könnten doch...« »Scheiße, ich rede nur Blödsinn. Ist doch alles irre. Wo sollten wir denn überhaupt abwarten?« Andi sah sich um. Das vertraute Fröhr. sein Arbeitsplatz, das verkünstelte Kitsch-Italien. Um 10 würde die Kulturgelateria öffnen. Sie könnten hierbleiben, sich den ganzen Tag unter Leuten aufhalten. Er könnte sich ein bisschen nützlich machen, am Abend bei der Lesung von Schwöd musste er ohnehin arbeiten. Die Zeit würde vergehen und stehen bleiben zugleich. Er würde mit Bettina durch ein Zwischenreich wandeln, alles wäre aufgeschoben. Sie wären hier und sie wären verbunden. Kein Keil, nur Plastikblumen und Resopal. Eine Traumexistenz in Grün, Weiß, Rot. Sie brauchte nur noch etwas Zeit. Warum nicht diese Zeit zwischen Maracuja-Bongos und Wotan-Spezials verbringen? Bettina griff nach seiner Hand. Sie sah ihn an, nicht so bestimmt, wie er das kannte, sondern anders, irgendwie offener. Sie sagte, du kannst entscheiden. Um 5:30 standen Andi und Reinhold nebeneinander hinter der Bar. Reinhold stieß Andi in die Seite, grinste und zeigte auf die große Fensterscheibe hin zur Gasse. »Da kommt der Schwöd«, dröhnte er. Elmar Schwöd, ganz der Dichterfürst, näherte sich dem Fröhr. Kurzgeschnittenes, gewelltes Haar, Seidenschal, schwarzes Sakko, weißes Hemd. Hinter ihm ging seine Agentin, die eine stilvoll abgewetzte braune Ledertasche trug. Sogar durch die Scheibe konnte Andi die kahle Stelle an Schwöds Hinterkopf entdecken, als der sich zu seiner Agentin umdrehte und irgendetwas sagte, das er anscheinend lustig fand. Reinhold eilte zur Tür und riss sie auf. »Das freut mich ja sehr! Welch Glanz in unserer eisigen Hütte!« Strahlend schüttelte Reinhold die Hand des edlen Gastes. »Das ist also das Fröhr«, sagte Schwöd. Ohne sich in die Karten blicken zu lassen, fügte er hinzu. »Ich habe schon viel über diesen Ort gehört.«
»Nur Gutes, hoffe ich.«
Schwöd ging nicht darauf ein. »Wo kann ich mich breit machen?«, fragte er. Reinhold wies auf die kleine Bühne, die Andi, Sue und er am Nachmittag aufgebaut hatten. Schwöd gab seiner Agentin ein Handzeichen. Sie legte die Ledertasche auf den bereitstehenden Dichterfürstenlesetisch.
»Ja«, sagte Schwöd, »gestern war ich in der Donauhalle. Ein gehaltvoller Abend, möchte ich sagen, wirklich gehaltvoll und emotional.«
»Schön«, dröhnte Reinhold. »Ihr letzter Roman hat mich sehr beeindruckt und auch die Folge von European Crime, also erste Sahne.«
Andi sah, wie ein Zucken über das Gesicht der Agentin lief. »Hören Sie mir auf mit dieser Fernsehscheiße«, sagte Schwöd. »Eine Fingerübung, mehr nicht.« Andi fiel ein, dass er von dieser Folge gehört hatte. Die Kritiken waren vernichtend gewesen. Zwischen Schwulst und einer verfehlten Vorstellung der Postmoderne oder so ähnlich.
»Ja, aber Ihr Kaliber hat man da ganz deutlich...«
»Ich höre einfach ganz genau auf die Leute. Die einfachen Leute, wissen Sie? Das verstehen die Kritiker natürlich nicht.«
Andi war sich nicht ganz sicher, dass die einfachen Leute diese Fernsehscheiße verstanden hatten, aber Reinhold ließ sich nicht beirren.
»Werden Sie heute auch aus dem Drehbuch lesen?«
Schwöd schien für eine Sekunde sprachlos. Die Agentin sprang in die Bresche. »Die Lesereise vergleicht die Vergangenheit, gerade die europäische Vergangenheit, mit dem sinnentleerten Zustand unserer Zeit. Herr Schwöd wird aus die Fälle der Wertheimers lesen.« »Das Nazi-Buch. Das Buch, für das Schwöd vor 12 Jahren seinen großen Preis bekommen hatte.« Jetzt war Reinhold sprachlos. Andi begann sich zu amüsieren.
»Kann ich Ihnen etwas zu trinken bringen?«, fragte Reinhold schließlich.
»Nein, danke. Ich brauche einen Rückzugsort vor dem Auftritt. Da würde ich mich jetzt ganz gern hinbegeben. Verstehen Sie? Versenkung. Ich glaube, ein wenig mehr Versenkung würde uns allen gut tun.
Und dort wird es ja wohl auch etwas zu trinken geben.«
»Diana«, Schwöd wies auf seine Agentin, »kümmert sich derweil um alles Übrige. Sie haben die technischen Spezifikationen erhalten?«
Andi erinnerte sich dumpf, dass Reinhold während des Bühnenaufbaus ein paar Knöpfe am Mischpult gedreht und
»Die Höhen! Wo sind denn die Höhen?« geflüstert hatte.
Sue eilte herbei und nahm Schwöd mit in Richtung des winzigen Fröhrbüros. Wenn man Vollgeräumtes mochte, war das durchaus ein Rückzugsort.
Hinter sich schloss der Kanzler die samtbeschlagene Tür. Er ging als Bote des Niedergangs. Würde es Friedrich Wertheimer gelingen, die Trümmer seiner Existenz zu neuen Palästen zusammenzufügen?
Elmar Schwöd nahm seine Lesebrille mit einer bedächtigen Geste ab. Er nickte kurz ins Publikum. Endenwollender Applaus erklang. Schwöd räusperte sich. Zwar sagte Goethe, fragst du viel, so bist du schlecht beraten, aber man muss ja nicht einmal den guten alten Johann Wolfgang immer nur ernst nehmen. Er lachte kurz. Einige der 25 zahlenden Zuschauer lachten mit. Wenn Sie also noch etwas wissen wollen. Das schien nicht der Fall zu sein.
Lieber Herr Schwöd, Reinhold schritt auf die Bühne zu, Ihre Kunst spricht für sich.
Reinhold griff sich das Mikrofon, es pfiff kurz, dann sagte er, Sie können mit Elmar Schwöd natürlich auch am Signiertisch das ein oder andere Gespräch führen. Ich bedanke mich herzlich für Ihr Kommen. Die Küche ist weiterhin geöffnet. Einen schönen Abend noch.
Schwöd setzte sich neben der Bühne an einen zweiten Tisch. Langsam wuchs der Geräuschpegel im Fröhr wieder an. Andi schraubte das Mikrofon aus der Halterung und zog das Kabel heraus. Es ploppte in den Boxen. Reinhold fuhr hastig die Regler am Mischpult herunter. Während Andi mit dem Kabel kämpfte, näherte sich eine Handvoll Menschen dem Signiertisch. Ein junger Mann mit Bart und Beanie auf dem Kopf hielt Schwöd sein Exemplar der Wertheimers hin. Schwöd lächelte ihn gewinnend an und fragte, »Haben Sie es genossen?«
»Das Buch ist ganz cool, aber die European Crime-Folge letztens, die war voll daneben. Wer war da eigentlich der Mörder?«
»Bitte?« fragte Schwöd. Etwas Krokodilartiges trat in sein Gesicht.
»Na, da hat sich doch keiner ausgekannt.«
Andi hielt den Atem an. »Er wird ihm die Fresse polieren«, dachte er. »Der Dichterfürst wird dem anderen die Fresse polieren oder er wird selber die Fresse poliert bekommen. So genau kann man das nicht wissen.«
Sekunden vergingen. Dann senkte Schwöd seinen Blick. Das Krokodil war erloschen. Der Dichterfürst packte mit leerem Gesichtsausdruck sein Lesemanuskript zusammen, ging langsam zurück ins Büro und schloss die Tür hinter sich. Die Agentin war ihm nachgeeilt, aber zu spät gekommen. Sie blieb unschlüssig stehen.
»Last call! Will noch jemand Sardinen?« dröhnte Reinhold.
Vereinzelt hoben sich Arme. Reinhold ging in die Küche. Andi schaute sich nach Bettina um. Sie befand sich an einem Tisch am hinteren Ende des Fröhr, gemeinsam mit einer Gruppe älterer Kulturfreunde, die sich irgendwann zu ihr gesetzt hatten. Genauer gesagt sah sie aus wie über den Tisch gegossen. Sie schlief, durchaus malerisch, wie Andi fand. Bereits am Nachmittag hatte sie begonnen, Schnaps zu trinken.
Die Frau sitzt auf der Kante des auf Ergonomie hin designten Schreibtischs. Ihr Blick geht kurz aus dem Fenster in die Nacht, die über der mittelgroßen Stadt da unten liegt, dann wendet sie sich wieder ihrem Chef zu. Noch nie war sie um diese Uhrzeit hier. Noch nie ist sie so lässig auf der Kante des Schreibtischs gesessen. Noch nie hat sie ihren Chef so hilflos gesehen. Sie genießt diesen Anblick. Der Mann hockt zurückgelehnt in seinem Stuhl. Er sieht aus, als würde er gleich herunterrutschen.
»Die machen uns fertig«, sagt er. Er tapst auf dem Tisch nach einer Tablettenpackung, greift sich die Packung, dann lässt er sie wieder los. »Die machen uns fertig, und nur weil sie zu dämlich sind, einen Müllsack zu entsorgen.«
Die Frau kann diese leeren Angriffe nicht mehr hören. Klar, sie hat sich nicht unbedingt geschickt angestellt, aber nicht sie sollte diesen Laden im Griff haben, sondern er. Und nicht er hat in den letzten Tagen einige aufschlussreiche Gespräche geführt, sondern sie. Er traut sich ja kaum mehr aus dem Büro hinaus.
»Aber ich sage Ihnen, wenn wir hier untergehen, dann gehen wir alle unter. Ich glaube, das ist noch nicht in Ihren Schädel eingedrungen.«
Sie hingegen weiß, dass Schwätzen Bewegung ist, dass Reden Bewegung ist. Man kann mit den Leuten reden. Und man kann ihnen erzählen, dass Pillenschlucker unzuverlässige Menschen sind. Man kann ihnen die Kopien von Rechnungen und Rezepten zeigen, die man selbst unbemerkt gemacht hat. Man kann ihnen Handyfilme zeigen, die man selbst unbemerkt gedreht hat.
»Wir sind im Arsch! Die Zeitung ist im Arsch! Der Verlag ist im Arsch! Wenn dieser Dingsbums, dieser
Bauer,
wo immer er ist, das Zeug an die Öffentlichkeit bringt, dann ist Bürger Publishing am Arsch! Da steht genau drin, warum wir die Story nicht gebracht haben!«
»Er wird es nicht an die Öffentlichkeit bringen.«
»Nein, nein, sicher nicht. Er wird damit seine Bettwäsche auspolstern. Klar, das macht er, damit er es richtig gemütlich hat in Tonnen von Millionen schwerem Beweismaterial.«
Der Mann fingert noch einmal nach der Tablettenpackung. Diesmal klaubt er einen Tablettenfilm hervor, drückt zwei runde Chemiebomben heraus und schluckt sie, ohne zu trinken.
»Ich hätte sie längst zum Teufel schicken sollen.«
Seine Stimme wird weinerlich, wie die eines kleinen Buben, der um Schokoladeeis bettelt. Ich hätte längst... Auf ihrem Lieblingsfilm sieht man den Chef, wie er einen minutenlangen Weinkrampf hat und sich auf den Boden wälzt. Der Mann ist erledigt. Der Mann ist Vergangenheit. Sie hingegen hat sofort nach ihrem Ausflug in dieses dumpfe Provinznest unter Moos mit dem Rauchen aufgehört. Sie hat sich zusammengerissen.
Und überhaupt, gehen Sie gefälligst von meinem Schreibtisch. Von meinem Schreibtisch herunter. Was fällt Ihnen eigentlich ein?
Das merkst du aber schnell, dass ich auf deinem Tisch sitze und dass mir etwas einfällt, denkt die Frau. Laut sagt sie, ich bleibe sitzen, wo ich will. Zufällig weiß ich, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis dieser Bauer, wie kann man übrigens einen so einfachen Namen ständig vergessen, das ist doch lächerlich.
Jetzt reicht's aber. Hauen Sie ab. Hauen Sie einfach ab. Lassen Sie mich allein.
Ich weiß, dass dieser Bauer bald gefunden werden wird. Und dass Sie das nicht wissen, ist auch eher vielsagend.
Was?
Vielsagend. Zum Beispiel sagt es mir, dass Sie unter Umständen noch einen Ausweg haben. In Frühpension gehen. Dann haben Sie auch genug Zeit für Ihre Vergnügungen. Die Frau nimmt die Tablettenpackung und wirft sie dem Mann in den kraftlosen Schoß. Unsere Partner mögen Unzurechnungsfähigkeit nicht besonders, sagt sie. Dann beugt sie sich über den Tisch, hält dem Mann ihr Handy vor die Nase und spielt ihm ihren Lieblingsfilm vor. Der Mann scheint nicht sofort zu kapieren, was das bedeutet. Sie lässt ihm gerne Zeit, denn er ist Vergangenheit und sie ist die Zukunft. Bettina seufzte im Schlaf unter dem Resopaltisch. Andi deckte sie mit einem von Reinholds riesigen Mänteln zu. Ihren Kopf hatte er auf ein Sitzpolster gelegt. Er dachte, dass sie jetzt noch eine zweite Nacht im Zwischenreich des Fröer verbringen würden, wo die Zeit stillzustehen schien, wie im Traum. Aber, so dachte er weiter, für Bettina stellte sich das offensichtlich anders dar, ganz anders. Und die Option endlose Verlängerung gab es ja ohnehin nicht. Das zu glauben wäre komplett realitätsfern, komplett unrealistisch, komplett abgekoppelt von der Realität. Andi betrachtete die schlafende Bettina. Die Orgel in seinem Kopf spielte eine sanfte, in die endlose Verlängerung strebende Melodie. Nach 10 Minuten stand Andi auf, ging ins Büro an Sus Platz und startete den Computer. Er schrieb eine Mail an Domenico. Die Antwort kam sofort. Alte Nachteule, dachte Andi. Er glotzte auf den Bildschirm. Er glotzte und überlegte, bis er sich sicher war. Dann musste er lachen. Das gibt's ja nicht, sagte er leise. Der Vogel ist in Obermoos. So langsam ging es bergauf. Die Kurven wurden enger, die Luftströme, die durch das Beifahrerfenster ins Auto zogen, kühler, die Hügelflanken grüner. Nur die Stimmung innen drin blieb angespannt. Bettina summte auf der Rückbank, es hörte sich nicht wie ein fröhlicher Popsong an, eher wie ein Beruhigungsmantra. Andi starrte auf die vorbeifliegenden Grasmatten. Klaus schaute zum 200. Mal Matt Damon-artig in den Rückspiegel. »Alles klar«, sagte er, »die Luft ist rein.« Bettina hörte auf zu summen. Andi sagte, ja, eh ist die Luft rein. Die drei legten die Strecke nach Obermoos auf Landstraßen zurück, weil sie da, wie Klaus gesagt hatte, leichter bemerken würden, wenn sie jemand verfolgt. Dann ließ Bettina es endlich heraus. Und was ist, fragte sie, wenn es eine Falle ist?
Was Falle? Also wieso? Es ist doch sich, also,
ja, was ist, wenn es eine Falle ist? Ergänzte Klaus. Es ist keine Falle, sagte Andi. Wieso ist es keine Falle? Hakte Bettina nach. Fakt ist, dass du selber der Meinung warst, Domenico sei entführt worden. Du hast es mehr als einmal gesagt, eher dutzende Male, fast schon ziemlich oft, und dann ist das Mail plötzlich ganz sicher keine Falle? Ihr habt das Mail ja nicht gelesen. Ganz genau, sagte Klaus, weil du es uns nicht gezeigt hast. Da stand drin: Geschwinde, Jahrhundert 21 wirbelnden Winde, fragt nach dem Zuchtmeister aus Bratislava. Das kann nur Domenico geschrieben haben. Gut, das stimmt, sagte Bettina. Ja, oder ein random Spam-Programm, sagte Klaus. Hast du dir das schon mal überlegt? Also eine längere Geschichte, sagte Andi. Ich wäre sehr froh über jede längere Geschichte, sagte Bettina. Na, also in Obermoos, da wohnt so ein Typ, den Domenico kennt. Der hat dort exklusive Bungalows, die heißen The Midas Lounges. Ich fand immer, das klingt nach einem ziemlichen Idioten, aber Domenico hat gesagt, na, Idiot hin, Idiot her, der hat eine Soundanlage, die 70.000 gekostet hat und er hat Bootlegs von der Argerich. Es gibt illegale Klassikaufnahmen, fragte Klaus. Und einmal, als wir schon ziemlich breit waren, hat Domenico gelacht und gesagt, er zeigt mir jetzt, dass der Bungalow-Typ tatsächlich nicht der hellste ist. Und er hat mir eine Bach-Kantate vorgespielt. Andi, du weißt aber schon noch, was die Frage war, sagte Bettina. Eine Bach-Kantate, die von König Midas handelt. Sie erzählt, dass Midas nicht nur unglücklich war, weil, stellt euch mal vor, alles, was ihr berührt, wird zu Gold, das wirft einen Haufen Probleme auf, sondern auch eher unterbelichtet und dass er deshalb von Apollo Eselsohren verpasst bekommen hat, die er dann immer unter einer blöden Mütze verstecken musste. Es ist also ziemlich bescheuert, dass Midas heute noch als Symbol für Glück und Wohlergehen, ja, Andi, sagte Bettina, das haben wir kapiert. Was wir nicht kapiert haben, ist, ach so, die Kantate heißt »Geschwinde, ihr wirbelnden Winde«, Bachwerkeverzeichnis 121. Sagte Bettina. Aha, sagte Klaus. Und was ist mit dem Zuchtmeister aus Bratislava? Fragte Bettina. Naja, das ist, Klaus lenkte das Auto scharf nach rechts, in eine Ausweichfläche hinein. Dann legte er den Finger auf die Lippen. Andi war nicht ganz klar, wieso, und schaute auf die Bergstraße. Nichts. Eine Minute verging. Immer noch nichts. Eine zweite Minute verging. Ihr seht, sagte Klaus, die Luft ist rein. Als sie in Obermoos einfuhren, lief im Autoradio die Lokalsendung Regio Café, gesponsert von Regio Café. Klaus hatte es eingeschalten, weil er vermutete, da würden sie erfahren, ob es Neues gäbe über den Mord an dem Bürgermeisterneffen. Stattdessen war Billet Askür zu hören, eine der Sprecherinnen der EXP-Bewegung. In den Umfragen zu den kommenden Wahlen stand die EXP bei knapp 25%. Askür sprach über die Vorschläge der Bewegung zu radikaler Umverteilung, zu einer Vermögenssteuer, zu Sozialmaßnahmen und über ihre guten Chancen, die Politik des Landes bald stärker zu beeinflussen. Allerdings wurden es ständig nur zwei Fragen in allerlei Formulierungsvarianten gestellt. Wie wollen Sie das bezahlen? Und distanzieren Sie sich von den Demonstranten, die gestern eine Bank besetzt haben? Das ist ja nicht auszuhalten, sagte Andi und wollte einen anderen Sender suchen. Nein, lass es, sagte Bettina. Das sind Sie, oder? Fragte Klaus. Andi schaute durch die Windschutzscheibe. Einen Hang entlang nach oben gestreckt waren riesige verschachtelte Flachbauten zu sehen mit Balkonen, begrünten Dachterrassen, großflächigen Fensterscheiben und den patentgeschützten pastellgrünen Jalousien, die verrieten, dass es sich um sogenannte Intelligent Homes handelte. Die Midas Lounges. Sie glänzten im Sonnenlicht. »Ah, jetzt weiß ich's wieder«, sagte Bettina. »Die hat der Zachi gebaut.« Der Name von Bettinas Freund riss Andi aus dem Staunen. Aber den Satz, den er sagen wollte, schob Bettina gleich nach. Da soll sich der alte Zausel verstecken? Es war, als würde man einen Indoor-Eislaufplatz betreten. Mehr als 100 Quadratmeter blitzblanker Boden, nach fernöstlichen Prinzipien verteilte Objekte, die allerdings keine Plastikpinguine waren, sondern exotische, übermannshohe Topfpflanzen. An den Wänden Sitzgelegenheiten aus Leder und Stahl. Hinter der pastellgrünen Theke saßen eine Handvoll Angestellte, Männer, Frauen, Asiaten, Inder, Weiße. Sie blickten auf Bildschirme. Bettina und Andi gingen auf eine junge, dunkelhaarige Frau zu, die aussah, als würde sie auf Kundschaft warten. »Guten Tag«, sagte Andi, »wir würden gerne Nepomuk Hummel besuchen.« »Mit 2 M«, fragte die Frau, Andi nickte. »Wer ist Nepomuk Hummel?«, flüsterte Bettina. Andi beugte sich nahe zu ihrem Ohr und strich eine Haarsträhne zur Seite. Ihm wurde ganz leicht schwindelig, sehr aufregend, sehr angenehm. »Das war so ein Klavierlehrer. Der ist schon lange tot. Einmal, als wir schon
ziemlich breit waren, hat Domenico sich ans Klavier gesetzt und gesagt, jetzt zeigt er mir, wie dieser bedeppte Zuchtmeister aus Bratislava sich den idealen Schüler vorgestellt hat. Dann hat er sich die Füße zusammengebunden und schon gut, Andi, sagte Bettina. Ich schaue es im Internet nach. Apartment 44, sagte die Frau, ganz oben rechts. Den Gang hier runter, kommen Sie zum Lift. Bettina ging zum Anfang des Ganges und wartete. Andi ging zur großflächigen Fensterscheibe und winkte Klaus herein. Der blickte noch einmal fahrig um sich und kam dann durch die Drehtür. »Na, ist die Luft rein?«, fragte Andi. Domenico Bauer stand auf dem Balkon. Sein Bart war noch länger geworden. Das Flanellhemd trug er offen, sodass sein ausgezehrter Oberkörper zu sehen war. Aus der offenen Balkontür erklang Orchestermusik. Sehr laute Orchestermusik. Domenico grinste, die Hände auf das Geländer gestützt. Dann winkte er. Bettina, Andi und Klaus traten aus dem Panoramalift und gingen auf das Gebäude zu. Dann gingen sie schneller. Dann liefen sie. Sie rannten die Treppe zum Balkon hinauf. Ein Hund bellte.
»Na, na«, sagte Domenico. »Immer schön easy. Wollt ihr Lasagne? Ich habe noch welche übrig.«
»Easy?«, fragte Andi. »Was heißt easy? Warum zum Teufel hast du so lange nicht geantwortet?«
»Ich war beschäftigt«, sagte Domenico. Dann umarmte er Andi. Der Hund bellte immer noch. Er war schwarz, etwas kleiner als ein deutscher Schäfer und hatte langes Fell. Klaus zögerte auf der Treppe. »Komm, komm, der freut sich nur«, sagte Domenico. »Der gehört dem Besitzer hier. Ich spiele dem Typen jeden Tag was auf dem Klavier vor und passe ein bisschen auf den Hund auf. Dafür kostet mich der ganze Zinnober fast nichts. Ist eh noch kaum einer da. Ist ja Zwischensaison.«
»Das erklärt auch die Lautstärke«, dachte Andi, während Pauken und Trompeten neue Ekstasestufen erreichten.
»Wie geht's denn dem Holdi?«, erkundigte sich Domenico freundlich.
»Dem Reinhold? Gut, glaube ich«, sagte Andi. »Aber wie viel haben Sie von dem Zeug noch?«, fragte Bettina.
»Dem Zeug?«, sagte Domenico. »Ach so, dem Puzzle aus dem Müllsack. Weiß nicht genau, schätze 10, 15 Seiten. Ist aber nur ein Bruchteil. Ich sage euch, ein tolles Puzzle. Ich war echt froh, dass das man sonst so kaufen kann. Ist ja nur Kinderkram.«
»Kapiert er überhaupt, was er da gefunden hat?«, fragte sich Andi plötzlich. »Kann ich sehen?«, fragte Bettina. »Ah, hast du auch gerne Puzzles?«, fragte Domenico und lachte über Andis Gesichtsausdruck. »Kommt erst mal rein«, sagte er und machte eine winkende Handbewegung. Dann änderte sich sein Tempo plötzlich und sein Tonfall und seine Lautstärke. »Das ist schon stark, das Zeug«, sagte er.
»Verdammte Schweinerei. So Waffeninvestoren bestechen einen Politiker und alles wird gedeckt.«
Er schaute Bettina an.
»Andi hat mir ja viel von dir erzählt, so Menschenrechte und so.«
Bettina schaute Andi an. Andi wurde rot. Was zum Teufel hat der Domenico genau über Bettina erzählt? Irgendwelche Helden sagen? Die Natur der Abende mit Domenico hatte es so an sich, dass die Erinnerungen verschwommen blieben.
»So, und jetzt gibt's mal Lasagne«, sagte Domenico. Er schloss die Balkontür hinter seinen Gästen.
Ein elegant wirkender Mann im Zweireiher betrat die Rezeption. Aus seiner Brusttasche holte er eine Visitenkarte hervor. »Vor ein paar Minuten muss mein kleiner Bruder hier gewesen sein«, sagte er, »mit ein paar Freunden. Wir wollten unseren Onkel besuchen und ich bin leider zu spät dran.«
»Ah ja«, sagte die Frau, »das war der Herr Hummel, nicht wahr?«
»So ist es«, sagte der Mann. »Apartment 44«, sagte die Frau. Eine Fensterscheibe klirrte.
»Scheiße«, sagte Domenico mit vollem Mund.
»Fuck«, sagten Bettina und Andi gleichzeitig. Gerade eben war Klaus noch auf die Toilette gegangen. Andi hatte ihm nachgeschaut und dabei nochmal den Raum inspiziert, der in etwa das genaue Gegenteil der vollgeräumten Untermoser-Wohnung von Domenico war. Kaum befüllte Regale, ein Esstisch mit Glasplatte, ein schmales Sofa aus weißem Schweinsleder. Domenico hatte sich kaum etwas mitgenommen. Irgendwo im Eck stapelten sich Notenhefte. Unter dem Sofa lag eine gewundene Schlange K aus Hartplastik. Die Musik holte sich Domenico aus dem digitalen Archiv der Bungalow-Anlage. Zum Essen hatte er Händel eingestellt.
»Ich schau mal nach, was da ist«, sagte Domenico. »Ihr geht ins Schlafzimmer.«
»Was ist das für eine bescheuerte Kifferidee?«, dachte Andi, aber da war der Mann im Zweireiher auch schon in die Stube getreten. Er hielt eine Pistole auf sie gerichtet.
»So, und jetzt mal alle Mann, Verzeihung, alle Männer und Frauen, also alle Männer und die Frau hier rüber aufs Sofa«,
sagte er. »Klaus, mach bitte das Richtige«, dachte Andi, »was immer das ist.«
»Was soll das? Da fehlt ja einer«, sagte der Killer.
»Wieso fehlt einer?«, dachte Andi.
»Ach so, das ist nur dieser dämliche Schauspieler«, sagte der Killer.
»Wieso Schauspieler?«, dachte Andi. Da kam Klaus zurück. Er sah plötzlich anders aus, irgendwie zerdrückt. »Ihr solltet lieber das machen, was er sagt«, riet er mit zerdrückter Stimme.
»Wieso ihr?«, dachte Andi.
»Was heißt da ihr?«, kläffte Bettina. »Bist du ein totales Arschloch, oder was?«
Klaus sah noch zerdrückter aus. »Schnauze jetzt und aufs Sofa«, sagte der Killer. Bettina, Andi und Domenico setzten sich, Klaus blieb stehen. Der Killer trat hinter das Sofa und richtete seine Pistole auf Bettinas Kopf. »Du bringst mir jetzt das, was ich will, du blöde Pennersau«, sagte er zu Domenico. »Wo ist eigentlich der Hund?«, dachte Andi. Domenico stand auf und ging an Klaus vorbei zu einem voluminösen Designerpapierkorb. Da sah Andi den Schwanz des Hundes. Er lag hinter dem formvollendeten Möbel. Domenico schnipste mit der Hand in Richtung Killer und sagte scharf »Sk!« Der Hund lief schwanzwedelnd auf den Killer zu. »Genug mit dieser Scheißkomödie, Pennersau«, sagte der Killer. »Her mit dem Dreck!« Er machte zwei Schritte hinter dem Sofa hervor und auf Domenico zu. Der hatte inzwischen einen Müllsack aus dem Korb gezogen. Es war eine winzige, schnelle Kickbewegung Bettinas, die den Killer ins Stolpern brachte. Etwas hatte sich zwischen seinen Beinen verfangen. Er war auf dem Weg zu Boden, als Domenico den Müllsack auf ihn warf und sich duckte. Der Killer gab im Fallen einen Schuss ab, die Kugel durchschlug den Müllsack und bohrte sich in die intelligente Wand. Aus irgendeinem vermutlich intelligenten Grund verdoppelte sich augenblicklich die Lautstärke des Händel-Konzerts. Ein feiner Nieselregen aus kriminaltechnisch wertvollen Papierschnipseln und noch kleineren Papiereinheiten verteilte sich in der Luft. Bettina sprang auf, zog die Schlange K aus den Beinen des Killers und drosch sie ihm auf die Hand. In hohem Bogen flog die Pistole durch die Luft. Andi stellte sich vor, es sei eine Eistüte und fing sie auf. Er sagte,
So jetzt, du verfickte Arschgeige, schrie Bettina und knallte die Schlange K auf den Kopf des Killers. Die Schlange zerbrach in zwei Teile. Schade, dachte Andi. Der Killer bewegte sich benommen über den Boden. Bettina sprang auf seinen Rücken und verdrehte ihm den Arm. Der Killer in zwei Reihen quietschte.
Gib mir mal das Ding, sagte Domenico zu Andi, nahm die Pistole und sagte, Bettina, fessle den Reiher. Andi, ruf die Polizei. Andi sagte, und was ist mit Klaus? Klaus stand da und tat nichts, so wie er auch in den rasanten letzten 30 Sekunden nichts getan hatte.
»Ja, genau, was ist mit dem dummen Wichser?«, fragte Bettina. »Ich fasse es nicht. Die Luft ist rein, verdammtes Affentheater.«
Klaus' Stimme war noch zerdrückter als zuvor. »So eine blöde Scheiße«, sagte er. »Ich bin der letzte Arsch.« Andi schaute ihn an. Er dachte an den Klaus von früher, den Klaus von vor der Kalenderkrise, der ohne jedes Requisit mit großer Ernsthaftigkeit in jede beliebige Rolle schlüpfen konnte. An den talentierten Klaus. Nun hatte dieser Klaus sie verpfiffen. Eine schäbige Frage machte sich in Andis Hirn breit. Er stellte sie.
»Was wegen dem Geld?«
»Ja«, sagte Klaus zerdrückt. Domenico drehte den Händel wieder auf die ideale Lautstärke zurück.
»Jetzt habe ich noch mehr Hunger«, sagte er. »Bis die Bullen kommen, essen wir fertig. Und die zwei Deppen schauen zu.«
»Es war oben auf dem Dach, damals, wie ich den verfolgt habe«, sagte Klaus. »Alles ging so schnell. Ich habe den ja gleich erwischt gehabt.« Und dann hat er gesagt, helfen Sie uns, ich kann Ihnen einiges anbieten, zum Beispiel 100.000 oder 500.000, man soll ja nicht knausrig sein. Hinter Klaus stand ein Polizist und hielt ihn an den Schultern. Klaus war in Handschellen gelegt. Ich habe dem dann meine Telefonnummer gegeben und dann habe ich seine Pistole genommen und in die Luft geschossen, damit es echter wirkt, so wie in dem einen Film mit Matt Damon. Neben Klaus stand der Killer, auch er in Handschellen mit Polizistenbegleitung. Er schaute Klaus verächtlich an. Vor Klaus stand die Polizistin aus Untermoos und schaute ihn ebenfalls an, aber nicht verächtlich, sondern traurig, fand Andi. Klaus konnte ihren Blick nicht erwidern.
Ich habe ja nicht genau gewusst, was das für Typen sind, sagte er.
Andi wollte das Thema wechseln.
Ich habe gleich Verdacht geschöpft, als ich dein Zimmer sah, sagte er zu Domenico. Da hat irgendwer was gesucht gehabt und danach alles viel ordentlicher zurückgestellt.
»Wieso?«, fragte Domenico.
»Ich habe einfach mal zusammengeräumt. Als ich erkannt habe, was das ist in dem Müllsack, habe ich ja gewusst, dass ich wahrscheinlich länger wegbleibe.«
Andi stutzte. Die Menschen sind noch viel undurchdringlicher, als ich jemals dachte, dachte er. Dann sagte er zur Polizistin,
ja, und jetzt haben Sie ja wohl auch den Mörder von Ihrem Bürgermeisterneffen.
Wieso? Fragte die Polizistin. Das ist doch längst geklärt. Das war der Ignaz, ein anderer Neffe vom Bürgermeister. Bringen Sie mich endlich hier weg, forderte der Killer. Du hältst den Schnabel, sagte Bettina. Ja, genau, sagte die Polizistin. Mit einem letzten Blick auf Klaus fügte sie hinzu. Wir sind ja hier wohl fertig. Es tut mir sehr leid, wandte sie sich wieder an Bettina, dass ihr erster Aufenthalt hier so unerfreulich verlaufen ist. Ich hoffe, dass Sie trotzdem mal wieder nach Obermoos zurückkommen. Oder viel besser, nach Untermoos. Da haben wir auch sehr hübsche Beherbergungsbetriebe, zum Beispiel das Hotel Waldesruh und über 30 Kilometer Loipen. Sie lächelte gewinnend. Auf jeden Fall ist es jetzt wieder sicher hier, nachdem dieser Einbrecherbande das Handwerk gelegt ist. Andi schaute Bettina an. Domenico schaute Bettina an. Niemand sagte etwas. Das Händel-Konzert ging mit dem letzten von 7 Schlussakkorden zu Ende. Bettina schaute Andi an.
»Ist was?« fragte die Polizistin.
Bettina holte tief Luft. »Ich möchte noch eine Anzeige machen«, sagte sie. »So, jetzt küsse ich sie«, dachte Andi. »Das ist der Moment, jetzt oder nie, sie ist so toll. Jetzt ist es soweit.« Dann war der Moment vorbei. Bettina machte 2 Schritte auf Andi zu, nahm ihn zart mit beiden Händen am Nacken und küsste ihn. Der Kuss dauerte lange. Domenico applaudierte begeistert.
Einmal Rucola, Clementine, Sellerie. Andi schaufelte Eiskugeln in die Dinkeltüte und kassierte. Einen Lord Windsor, bitte. Andi schaufelte Erdbeer und Essigeis in einem 180 Grad gedrehte Nachbildung des Big Ben und kassierte. Na Magnus, was willst du denn diesmal? Andi sah, dass sich Bettina in die Schlange vor dem Fröhr einreihte. Rasch rief er, Reinhold, kannst du mich bitte schnell ablösen? Er nahm Bettina am Eingang in Empfang. Sie sah nicht übertrieben glücklich aus. Was ist los? Fragte Andi.
Nichts. Also schon. Dem Zachi geht's wirklich schlecht. Der packt das nicht. Er hat schon 3 Projekte sausen lassen, soviel ich weiß.
Echt?
Ja. Und er hockt anscheinend immer in der WG rum und geht kaum raus. Er ist wirklich down.
Shit. Es tut mir leid.
Ja, aber ist nicht dein Problem. Bettina umarmte Andi und drückte ihn fest an sich.
Aus den Kopfhörern um ihren Hals konnte er das Elektronikzeug hören, das sie so liebte. Es hatte sich einiges getan in der mittelgroßen Stadt.
Der Verlagsleiter von Bürger Publishing war verhaftet worden. Seine Nachfolgerin war eine jüngere, ehrgeizige Angestellte, die sich erfolgreich aus dem Bestechungsskandal herausgehalten hatte. Xaver Gründig von der liberalen Kulturpartei war erledigt. Die ganze Partei war erledigt. Für die kommenden Wahlen galten nun die Rechtspopulisten als Favoriten. Bettina, die als Whistleblowerin bezeichnet wurde, wurde darum von vielen Seiten angefeindet. Nur die EXP, laut Umfragen mittlerweile zweitgrößte Partei, rühmte, was Bettina getan hatte. Und Bettinas Anwaltskanzlei gab es nicht mehr.
»Wofür steht eigentlich EXP?« fragte Bettina.
»Extreme Progress, oder?«
»EXP ist doch ein Song von Hendrix«, dröhnte Reinhold.
Ewald behauptet immer, ein Xylophon der Propaganda, sagte Andi. Aber ich glaube, das stimmt nicht.
Na egal, sagte Bettina. Fahren wir bald mal den Domenico besuchen?
Sicher, sagte Andi.
Hey, Reinhold, sagte Sue. Schau mal hier, Tristan da Cunha. Ist das nicht der Wahnsinn?
Sie wedelte mit einer Landkarte herum, die in der Hauptsache blau war.
Da kommen nur 10 Schiffe pro Jahr hin. Da hätten wir endlich mal richtig Zeit. Und Häuser kriegst du zu Preisen, das glaubst du gar nicht. Ich meine, Andi könnte doch sicher hier übernehmen, so um 3.000, 4.000 pro Monat. Das